drei wollen
Durchblick.
Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
Alina Johnston, Content Creator und Wirbelwind aus Wien. Hallo Thomas, hallo Michi.
Hi.
Ich freue mich, bei euch im Podcast zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns auch, Alina.
Es ist sehr spannend. Ich habe nämlich eigentlich irgendwo einen eigenen Podcast auch und jetzt bin ich zum allerersten Mal woanders geladen und ich bin trotzdem schon wieder nervös.
Kein Grund, nervös zu sein. Wir sind eigentlich urnett, sagen immer alle.
Na, schau dich einmal an.
Ich hab Blick.
Ihr müsst die Situation gerade sehen. Michi schaut zwischen Thomas und mir hin und her, weiß gar nicht, wo er soll.
Ping-Pong, es wird ein Tennismatch.
Ja, ich habe mir gedacht, ich schaue heute mal bei euch mit einem Thema vorbei, das ich eingepackt habe. Und zwar wisst ihr, ich mache auf Instagram allerhand und auch in Sachen Content immer ein bisschen was. Und ich habe heute ein neues Thema eingepackt, das ihr, glaube ich, noch nicht in eurem Podcast hattet. Und das Thema wäre Privatsphäre in Social Media und auf Instagram. Und ich habe mir gedacht, das würde mich interessieren, was ihr davon haltet, vor allem als Personen des öffentlichen Lebens auch natürlich. Und ja.
Das ist sehr spannend. Ich finde das wirklich spannend, weil es ist immer wieder etwas, womit ich konfrontiert werde, zum Beispiel so in Interviews, wo dann Leute, gerne sind das so JournalistInnen, die dann mich ein bisschen mit so einem kritischen Unterton darauf aufmerksam machen, dass ich schon sehr viel von mir preisgebe. Also sie wissen jetzt, in welcher Farbe ich mein Schlafzimmer streichen will. Und ist mir das nicht zu privat? Und ich denke mir so, na, das ist ja, solange die nicht meine Sozialversicherungsnummer wissen oder keine Ahnung, wie ich so im Bett bin oder was auch immer, ist mir das doch komplett wurscht, ob die wissen, wie ich mein Schlafzimmer streiche.
Ja, und vor allem, das interessiert die Leute ja auch irgendwo dann, oder?
Irgendwo schon, aber ich persönlich bei mir sehe das so als immer, es plätschert so an der Oberfläche dahin und es ist irgendwas Tiefgründiges. Und als Influencer sehe ich mich also ein bisschen als Burlesque-Künstler. Man muss immer so viel enthüllen, dass die Leute mehr sehen wollen. Aber ich werde jetzt nie komplett nackt sein, sagen wir so.
Ja, aber weißt du, dieses komplett nackt sein, das ist ja eine Geschichte, das hat mir mal ein PR-Berater hat gesagt, in dem Moment, wo Leute beginnen, sich im wahrsten Sinne des Wortes komplett auszuziehen, für Plakate oder so etwas, kann man fast immer rechnen, dass es das Ende ihrer Karriere ist. Oh, weil was sollen sie jetzt noch hergeben?
Man muss spannend bleiben, gell?
Und, ja, du musst spannend bleiben, das glaube ich. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht einmal Selbstschutz, sondern eine Trennlinie zu ziehen zwischen dem eben, was man zeigen will und dem, was man nicht zeigen will, das ist eine eigene Entscheidung.
Aber warum beschäftigt dich dieses Thema? Warum hast du es mitgenommen?
Das beschäftigt mich tatsächlich jetzt seit eben diesem letzten etwas verrückteren Jahr, das wir auch hatten, wo ich mich zum ersten Mal auch aktiv irgendwie mit meinem Social-Media-Auftritt auch auseinandergesetzt habe und auch jetzt mal wirklich hingesetzt habe und mir das Ganze angeschaut habe, was da eigentlich so passiert, was ich da mache. Also so die Reflexion ist irgendwie ein bisschen mehr eingesetzt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist schon ganz schön viel, was ich da preisgebe. Davor ist das immer so ein bisschen mitgeplätschert und ich habe mir halt nicht so viel Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo man dann irgendwie mehr Raum und Zeit irgendwie für solche Sachen hatte, im Jahr davor habe ich schon ein bisschen mehr mir Gedanken gemacht, weil ich zum allerersten Mal Single war in meinem Leben. Und das hat ein bisschen ein Umdenken gebracht. Und jetzt bin ich wieder in einer neuen Beziehung und habe mir gedacht, ja, wie möchte ich ihn jetzt? Und wie will ich ihn das jetzt handhaben, auch für die Zukunft? Und ja, ich schaue mir halt auch natürlich andere InfluencerInnen an. Und ich finde es total spannend, weil jeder handhabt das so anders.
Yeah.
Und auch eben Personen, die im öffentlichen Leben stehen, haben das ja schon ganz anders eben durch TV-Medien oder Interviews anders schon mitbekommen. Deswegen haben wir gedacht, sehr spannend, was ihr da vielleicht schon erlebt habt, so übergriffig oder wie sind denn die Leute und wollen die mehr wissen, schreiben die euch dann, rufen die euch an. Ja, weil ich werde auch oft gefragt, wie ich das mit meiner Privatsphäre handhabe, weil ich halt auch viel irgendwo preisgebe.
Weil ich finde, wir haben eigentlich unterschiedliche Standpunkte hier, weil wir haben in unserer Mitte den Thomas auch, der ja, du warst lange Zeit zum Beispiel nicht auf Social Media und du bist ein klassischer Promi, du kommst aus den klassischen Medien, wo man es vielleicht von, ich glaube, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich wusste lange Zeit nicht sonderlich viel über dich, außer wenn Bücher erscheinen, wenn du im Fernsehen bist. Und du bist ja jetzt eben auf Instagram auch seit einiger Zeit. War das dann so ein bewusstes, okay, jetzt bin ich ein bisschen authentischer oder jetzt zeige ich mehr von mir als in einem Interview?
Nein, das hat sich ergeben. Das war eine Entwicklung, ein Prozess. der einfach im wahrsten Sinne des Wortes geschehen ist. Ich muss dazugeben, dass mein Facebook-Account und auch mein Instagram-Account vorher von einem Mitarbeiter hauptsächlich betreut worden sind. Ich habe allerdings etwas immer erkannt. Ich habe zu Weihnachten und zu Silvester habe ich immer Videos aufgenommen, wo ich allen alles Gute gewünscht habe, sehr persönlich auch gesprochen habe über das Jahr. Und da habe ich immer gesehen, dass die mit Abstand am besten ankommen. Mhm. Und ich habe dazu keine große Beziehung gehabt. Ich habe immer wieder ein bisschen was gepostet, aber meistens war es so, dass der Mitarbeiter gekommen ist und gesagt hat, du, wir sollten da etwas machen oder jenes etwas machen, kannst ein Foto oder hast du da was oder dieses. Und dann wurde natürlich sehr viel auch gepostet über Bücher, Filme oder was auch herausgekommen ist. Und vor 4 Jahren dann, als ich diese erwachsene Fortsetzung der Knickerbockerbande begonnen habe, der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war ein ganz kurzes Video, wie ich so gezweifelt habe. Und da saß ich in London, wo ich immer schreibe, und habe ein Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, ich frage jetzt alle, die das früher gelesen haben, würde euch eine erwachsene Fortsetzung interessieren? Weil ich wollte sie schreiben, aber ich bin hängen geblieben, weil der Zweifel so groß war, ob das irgendjemanden interessiert. Und das habe ich gepostet. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Eine Stunde später, das war auf Facebook, eine Stunde später ruft mich aus Wien jemand an und sagt, das ist ein Wahnsinn, hast du das gesehen? Sage ich, nein, warum? Du, da waren 700 Kommentare in einer Stunde oder so etwas und Likes, wie ich das noch nie erlebt hatte. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich Social Media vor allem auch für Kommunikation wesentlich mehr nützen kann. Und so habe ich dann begonnen. Ohne großen Hintergedanken oder sonst was. Aber die Insta-Story, weißt du, so seit ich ein Kind bin, bin ich so. Ich nehme Bilder und dann schneide ich was aus und dann klebe ich was zusammen und dann gestalte ich was. Davon habe ich ganze Bücher voll. Also, wie ich die gesehen habe, was man da machen kann, habe ich gewusst, das ist für mich gemacht.
Das ist dein Medium.
Das ist mein Medium. Und so habe ich begonnen, dass sich das dann so entwickelt. Mhm. Und du, ich habe ja auf Instagram 700 Follower gehabt und auf Facebook, weiß ich nicht, was, 6.000 oder so. Und das ist ja jetzt wesentlich, wesentlich mehr geworden. So hat sich das entwickelt. Aber jetzt muss ich euch etwas dazu sagen. Grundsätzlich habe ich vielleicht sogar jetzt, obwohl ich wesentlich mehr von mir zeige und erzähle, mehr Privatsphäre als vorher. Denn wie der Michi richtig gesagt hat, ich habe sehr zurückgezogen gelebt. Ich habe nicht viel von mir gezeigt. Ich bin hauptsächlich mit meinem Werk in der Öffentlichkeit gestanden. Es gab eine ganze Menge an Fragen, die ich bei Journalisten nicht beantwortet habe und so weiter. Die Folge war nur die, dass die Leute in mich Dinge hineininterpretiert haben. Ja, da stellst dir die Zehennägel auf. Bis ich dann einmal erfahren habe, dass ich ein Schloss in England besitze, in das die Dekorationen meiner Fernsehproduktionen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dorthin geliefert werden. Und damit dekoriere ich das Schloss. Als mir das einmal jemand allen Ernstes erzählt hat, und das war eine Mitarbeiterin von mir, wow, habe ich gedacht, okay, also die Fantasie der Leute ist schon sehr wild. Jetzt sehen sie natürlich mehr aus meinem Leben und diese wilden Spekulationen, die haben eindeutig aufgehört.
Okay. Das ist aber angenehm. Ja. Also das ist eigentlich ein positiver Nebeneffekt, den man sie gar nicht erwarten würde. Ja. Was, wenn du das schilderst, kann ich das sehr gut nachempfinden.
Es ist nicht mehr so, dass ich so eine Projektionsfläche bin, weil einfach auf der Leinwand mehr Bilder sind. Und früher wurde einfach drauf projiziert, was immer jeder sehen wollte. Die, die mich wollten, schönere Sachen, die mich nicht wollten, die, was, weiß ich nicht, was sie mir alles angedichtet haben. Und das hat sich wirklich wesentlich verbessert.
Also du tust da eigentlich leichter damit, wenn du mehr zeigst, weil du dann kontrollieren kannst, was halt irgendwo über dich auch gesagt und publiziert wird.
Und es ist authentisch, weil ich es erzähle und weil es nicht durch Filter von anderen Medien auch noch durchläuft. Und ich habe auch zum Beispiel gesehen, selbstverständlich, Leute aus dem Journalismus, ganz egal, ob aus Zeitungen oder Fernsehen oder so, selbstverständlich schauen sich die Accounts durch und kriegen da auch ein gewisses Bild oder auch Informationen. Aber das sind andere Formen von Informationen als Presseaussendungen oder so. Weil's, und ich habe schon ein Grundgesetz, dass ich sage, ich will ich sein. Das heißt, ich möchte authentisch sein. So wie ich sage bei meinen Büchern, wo Thomas Breziner draufsteht, ist Thomas Breziner drin. Das schreibt kein anderer, das schreibe ich. Oder es schreibt niemand. Dazwischen gibt es nichts. Sage ich, ich möchte so sein, wie ich bin. Und jetzt bitte, ihr seid wesentlich erfahrene erfahrenere Influencer oder Influencerinnen oder Poster oder Instagram, Facebooker, wie immer ihr es nennen wollt. Ich glaube, ihr wisst alle auch, meine Erfahrung ist, alle Fotos, je authentischer sie sind, desto besser funktionieren sie. Je gestellter, je erzwungener, desto weniger funktioniert.
Ja, das stimmt.
Das spüren Leute.
Ich finde, es gibt auch ein bisschen einen Unterschied, auch um diese, je mehr du preisgibst, je mehr du zeigst, dann irgendwo, dass dann weniger kommt. Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen anders. Ich glaube, die Leute wollen dann so per se, wenn man ein bisschen mehr zeigt, sie wollen gern schneller mal mehr. So, dass man so, man gibt so einen kleinen Finger und dann ist es so, rums, ist man schon
drin. Hast du die Erfahrung gemacht? Was meinst du, was ist da zum Beispiel ein konkretes Beispiel?
Ja, mir fällt immer wieder auf, dass man halt natürlich sehr nah dran ist, weil man viel Preis gibt und authentisch und ehrlich ist und auch den Leuten irgendwie im Leben was zeigt und sie mitnimmt. Aber irgendwo muss man die Trennlinie dann für sich auch schaffen, weil sonst oft, es kommen sehr oft Nachrichten, wie ich denn das mit meiner, ich habe eine Fernbeziehung, wie ich denn das mit der jetzt genau mache oder ob ich da irgendwas erzählen kann jetzt oder ich kriege einen Text und die Leute wollen da persönlichen Rat oder sowas, was ich natürlich sehr gerne mache, auch teilweise, wenn es halt nicht irgendwelche Rahmen überschreitet. Aber oft kriege ich auch Nachrichten, hey, wohnst du da und da?
Ja, ja, ja.
Und ich habe dich gesehen oder wenn ich fotografiert werde auf der Straße oder solche Sachen, das ist halt dann auch irgendwie so, man muss wirklich die Trennschärfe, glaube ich, auch als Instagrammer, Influencer irgendwo ein bisschen sehr genau auch für sich ziehen. Deswegen finde ich es total schön, wenn das so gut funktioniert irgendwo im öffentlichen Leben, dass du sagst, du kannst das so kontrollieren. Aber irgendwie bei uns, ich weiß nicht, wie ist denn deine Erfahrung, Michi?
Ja, meine Erfahrung ist auch so. Ich meine, das ist besonders, dass meine Zielgruppe noch ein bisschen jünger war. Also ich habe das Gefühl, wenn man das so pauschal sagen kann, die Leute, die mich verfolgen, da ist der Großteil immer so 4 Jahre jünger als ich. Das heißt, ich bin jetzt 28, das Gros meiner Follower, würde ich sagen, ist 24. Aber als ich 18 war und die waren 14, dann waren diese Privatsphärengrenzen meiner Meinung nach stark verschwommen. Und es war halt wirklich so, wo ich das Gefühl habe, meine Adresse und mein Telefonnummer sind zum Teil irgendwo kursiert. Ich habe oft meine Handynummer wechseln müssen, weil dann nicht Leute anrufen. Und ich weiß auch nicht, wie das dann irgendwie rausgekommen ist. Und das war mir dann ein bisschen zu viel. Ich habe dann eine Zeit lang auch das öffentlich gemacht, dass ich das halt nicht möchte und dass, wenn jetzt jemand vor meiner Wohnung wartet, dass ich da nicht rausgehen werde und sagen werde, hey, servus, mach mal Selfies, sondern dass ich halt eher irgendwie sauer bin. Und dann hat das abgenommen. Man muss jetzt, glaube ich, die Grenzen ausstecken und hoffen, dass die Leute das respektieren und akzeptieren. Und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich habe auch dazugelernt. Ich filme jetzt nicht aus dem Fenster raus oder was auch immer. Ich versuche da ein bisschen, es lässt sich nicht vermeiden. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, es wohnen Leute gegenüber von mir, die sagen, ah, ich sehe in dein Wohnzimmer rein. Und ich muss sagen, okay, das passiert.
Hi, das oder, bin ich, wie ich Sport mache.
Richtig. Oder es sieht dir manchmal jemand, wie du da einfach bei deiner Haustür reingehst. Das ist ja halt in einer Großstadt so. Mhm. Aber grundsätzlich sind die Leute recht respektvoll. Aber was ich spannend finde, Alina, ist, dass du vorhin ja auch dieses Single-Dasein, also als du Single warst, erwähnt hast und du hast gemeint, dass du dir da mehr Gedanken darüber gemacht hast, was du preisgibst. Weil ich kann mich selbst noch erinnern, als ich Single war, das ist ja jetzt doch 8 Jahre her oder 7 Jahre, da habe ich immer, wenn die Leute gefragt haben, was machst du beruflich, und ich habe damals schon sehr viele YouTube-Videos gemacht, habe ich immer gesagt, studieren, ich habe keinen Job, weil ich wirklich nicht sagen wollte, weil dann, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon so 200 bis 300 Videos, wenn du der Person sagst, ich mache lustige Videos und die schaut sie dann alle an. Ich wollte das nicht, weil ich mir dachte, die kriegt ein eigenartiges Bild oder die Person kriegt einen unfairen Vorteil beim Dating. Die weiß dann alles über mich und ich... Eigentlich nichts.
Ja.
Ich muss es dann herausfinden durch Gespräche, anstrengend. Aber wie war das bei dir? Hast du da irgendwas in die Richtung erlebt?
Absolut. Also ich kann das zu 100% nachempfinden. Ich hatte ja schon, also zu meiner kleinen Social-Media-Werdegeschichte, ich bin ja jetzt eigentlich schon auch 8 Jahre lang Bloggerin. Wahnsinn. Also wirklich schon sehr lange im Game, unter Anführungszeichen. Also es gibt einfach schon viel Müll im Internet, den ich entweder publiziert habe, der über mich publiziert. Es ist einfach unvermeidbar. Und auf Social Media sind wir auch schon alle seit Facebook 2009 irgendwie den großen Siegeszug angetreten hat. Und deswegen, es gibt schon sehr viel. Und mir war das nie so bewusst, dass da einfach schon viel möglich wäre, wenn man da irgendwie mal recherchiert und irgendwie mal durchliest oder so. Und wenn da wirklich irgendwie, wenn du jemanden triffst, so wenn man eben Single ist oder so, Da hat er einfach diesen Wissensvorsprung dann mit wenigen Klicks, der einfach irgendwo ein bisschen unvergleichbar ist. Und ich habe dann tatsächlich, als ich dann eben Single war damals, habe ich mir einen privaten Instagram-Account gemacht. Also wirklich nur ganz privat. Ich teile auch nichts. Ich bin drauf gekommen, ich bin total schlecht darin, private Fotos, Instagram-Kanäle. Ich habe lernen müssen, privat Instagram zu nutzen. Mhm. Das war wirklich so komisch, sowas. Was postet man da? Ich habe ja schon so viele Fotos, aber irgendwie so private Momente, da poste ich alle 2-3 Monate mal ein Foto, wenn es mich freut.
Okay.
Und auch nicht nur Stories, wenn ich wirklich irgendwas Witziges sehe oder so. Ja. Es ist so eine Diskrepanz zwischen meinem öffentlichen und privaten Account, aber der war auf jeden Fall wichtig und gut für mich, dass ich da so ein bisschen die Trennlinie mal irgendwo auch mal mich orientieren und sortieren konnte. Das war, glaube ich, ganz gut damals. Ich weiß nicht, wie du es dann gemacht hast. Du einen privaten YouTube-Kanal gemacht?
Nein, ich habe tatsächlich einen privaten Instagram-Account, aber ich poste dort ebenfalls nichts. Ich finde es nur, ich bin da ein bisschen freier mit dem Folgen. Weil manchmal, wenn man irgendwelchen Leuten folgt, viele interpretieren dann irgendwas rein. Manchmal folge ich einfach gern Politikern, weil ich wissen will, was die so von sich gegeben hast, nicht, dass ich die wähle und so weiter. Aber das mache ich dann mit meinem privaten Account. Und ich habe es vor allem gemacht, weil ich mir dachte, ich muss mein Screentime reduzieren, ich muss weniger auf Instagram sein. Deswegen folge ich mit diesem privaten Account mit Leuten, den ich tatsächlich kenne. Da bin ich sicher dann weniger online. No, ich bin doppelt so viel online, weil ich jetzt 2 Accounts habe. Von dem her weiß ich nicht, wie ich diese Idee finden soll. Aber ja. Aber ich frage mich, wie es zum Beispiel ist, wenn du jetzt lange im Rampenlicht schon stehst, lange in der Öffentlichkeit, so wie der Thomas, und dann datet man. Ist dir das passiert, dass du quasi Single warst und die Leute dann...
Das war einer der Gründe, warum ich nach England gegangen bin. Das war einer der Gründe, weil mir klar war, als diese lange Beziehung geendet hat, da war ich, na, das ist jetzt schon wieder 11 Jahre her, 12 Jahre, und da habe ich damals wirklich etwas erlebt in Österreich, es ist vollkommen sinnlos, wenn ich auf der Straße gehe und es lächelt mich jemand nett an und so weiter, ja, was weiß ich, weißt du, es ist sinnlos, also es hat meistens wenig mit mir als Person zu tun, die jemand im Leben gerne hätte, sondern mehr damit, dass mich jemand erkannt hat oder sonst irgendetwas oder eine Erinnerung hat, was ja alles wunderschön ist. Aber ich kann euch da gut verstehen, weil das war auch der Moment, wo ich gesehen habe, was Leute ständig in mich hineininterpretieren, wie die mich sehen. Für manche bin ich der nette Kinderonkel gewesen, für manche bin ich das, dann wieder das und so weiter. Aber der ich halt bin, dafür habe ich mich nicht gesehen. Gefühl. Und das war einer der Gründe, dass ich das Leben, das ich damals schon in England hatte, einfach ausgebaut habe. Und dass ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, dort ist es ein bisschen einfacher, weil dort werde ich einfach nur gesehen als der Mensch, der ich bin. Aber nicht mit diesem ganzen Drumherum, weil die meisten Leute das dann nicht sehen. Und wenn ich dort jemanden kennengelernt habe, habe ich dem auch einen falschen Namen gegeben, damit er mich nicht googeln kann, natürlich.
Ja. Und falschen Nachnamen oder generell falschen
Vornamen? Falschen Nachnamen, weil Vornamen reagierst ja. Und falschen Nachnamen, damit ich nicht gegoogelt werden kann, damit niemand rausfinden kann, wer ich bin. Nicht, dass das die Leute dort so beeindruckt oder so, aber trotzdem, ich wollte einfach, dass da nichts ist. Und das kann ich schon verstehen. Auf der anderen Seite sage ich dir, ich glaube, es gibt auch einen Vorteil in allem. Und zwar vor allem bei euch, wo ihr ja auch sehr viel Persönliches zeigt. Also ich tue das jetzt auch, aber bei mir ist halt ein bisschen was noch drumherum. Aber ihr zeigt Persönliches. Auf der anderen Seite, bei Dating ist es natürlich so, die euch überhaupt nicht wollen, na, die werden euch schon gar nicht anschauen. Die wissen von vornherein. Ja. Selbst das Gesicht ist ganz nett, aber eigentlich den Rest weiß ich nicht von den Interessen, ob mich der interessiert. Und es kann manche neugierig machen und es kann auf der anderen Seite auch, ich glaube nicht nur, dass es nur Nachteile bringt. Also dieses in Leute rein projizieren oder rein interpretieren, halte ich für viel gefährlicher.
Ja, was meinst du? Weil zum Beispiel viele Leute sagen immer, es gibt diese, sie haben Angst um Jennifer Aniston, weil die ist Single oder die ist manchmal Single und die hat doch hunderttausende Fans, Millionen, wieso nimmt sie nicht an von denen? Und ich denke mir so, das ist ja
das,
was du nicht willst, dass du von jemandem die Traumfrau bist und dann schnappst du die Person von der Straße und sagst, du bist jetzt mit deinem Lieblingspromi zusammen.
Na, als Mensch gesehen werden, weißt du, das ist diese Geschichte, als der Mensch gesehen zu werden, der man ist. Und Aber weißt du, diese Träume eben, ja, das ist Notting Hill, weißt du, die
ja, ja, stimmt. Das ist ein guter Film.
Ja, klar. Ja. Aber absolut gut. Nur es ist ein Film.
Also, das stimmt.
Es ist ein Film. Und wobei, schau, also ich meine jetzt ganz was anderes. Vivian Westwood ist doch mit einem Österreicher verheiratet, ja, der 24 Jahre, 25 Jahre jünger ist als sie, oder 26, ist ein Schüler von ihr aus Wien, den hat sie, wie sie in Wien unterrichtet hat.
Hat sie geschnappt.
Oder eher sie.
Da gibt es doch immer wieder so Geschichten auch von Prominenten, die dann irgendwo, das ist dann diese Fanfiction, Love Story, absolut in allen Foren dann durch. Schaut, es funktioniert doch, ihr könnt auch euren Promi heiraten, so auf die Art.
Ja, stimmt.
Aber das vielleicht sind, glaube ich, so, das sind die Ausnahmen, so auf die Art.
Du, es geht immer nur um Menschen und wenn die Menschen nicht zusammenpassen, dann funktioniert es nicht. Sagt euch der Name Johannes Heesters noch etwas?
Der Joppi Heesters.
Der Joppi Heesters, genau.
Joppi Heesters.
Johannes Heesters. Der große Musical-Star, der eben, was, heute gehe ich ins Maxim, 2000 oder 2 Millionen Mal gesungen hat und der mit 107 zum letzten Mal auf der Bühne gestanden ist. Mit 107 Jahren. Die Lebensphilosophie muss man auch haben. Als er 102 war, hat er sich eine Komödie schreiben lassen fürs Theater am Kurfürstendamm und hat sich die Exklusivrechte auf 10 Jahre gesichert. Der war verheiratet mit Simone Rethel, die ist 50 Jahre jünger als er und die war ein Fan von ihm. Die war ein glühender Fan und die haben einander kennengelernt und so wie ich das miterlebt habe, das war eine ganz, ganz große Liebe und die ist unglaublich hinter ihm gestanden und ich glaube, er hat sie auch wahnsinnig geliebt, aber sie hat das auch immer erzählt. Sie war als Kind schon ein Fan von Johannes Heesters und wie sich die kennengelernt haben, ja. Und das hat gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes, bis zu seinem Tod mit 108 oder so.
Aber ist das nicht irgendwie schön, dass man, weil eigentlich das, was wir ja das besprochen haben, ist, wie viel wir teilen und was wir zeigen. Und eigentlich kommt es doch immer wieder zur Liebe zurück, oder?
Ja.
Also, wo es herkommt, wie gut man sich selbst kennenlernt, die Leute um sich herum, was man mit den Beziehungen zu anderen macht. So die Reflexion über die Beziehung zu sich selbst und zu anderen ist das, was dann halt eigentlich auch den Fortschritt mit sich selbst irgendwie mitbringt. Und wenn man dann erst mal beginnt, sich zu reflektieren und andere zu reflektieren, dann kommt man erst weiter irgendwo. Also ich glaube, ich habe so bei allen dreien von uns war irgendwo so der Schnittpunkt auch irgendwo, wo wir gesehen haben, so, was bin ich eigentlich für mich und was bin ich für andere und wie bin ich mit anderen. Und vielleicht ist das irgendwie mehr der Punkt, so sich selbst irgendwo zu finden, aber in Relation zu den anderen dann irgendwo. So.
Es ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Und dich kenne ich ja nicht so gut, den Michi kenne ich jetzt schon 4 Jahre. Nein. 4 Jahre kennen wir uns, genau. Und dadurch, dass ich dich natürlich auch auf Instagram sehe, du kommst immer bei der Story immer als Erster.
Also, oh. Also, ja. Was für
gut. Und da sehe ich immer, also, da sehe ich, was du tust oder so etwas. Und jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, wie gut ich dich kenne oder wie gut wir einander kennen, aber es klafft für mich diese zwei Sachen nicht wahnsinnig auseinander.
Ja, ich versuche halt immer, ich glaube, Instagram ist so mein Best-of, wie man das gern sagt. Ich habe natürlich nicht nur gute Tage und ich mache viele Dinge, die einfach langweilig sind, die ich nicht zeigen will, so wie meine E-Mails schreiben, irgendwas mit der Steuer machen. Und ich werde ganz oft gefragt, eben von Leuten, die mir vorwerfen, dass ich so viel zeige, was denn überhaupt meine Grenzen sind. Wo sage ich?
Ja, und was sind deine Grenzen?
Ja, ich glaube, meine Standardantwort ist immer halt andere Leute, wenn das wer nicht will. Also mein Freund tritt bewusst vor die Kamera, der hat das, glaube ich, im ersten Beziehungsjahr gesagt, er will das nicht und dann hat er irgendwann offenbart, jetzt ist es soweit, er möchte das und er möchte YouTube-Videos über unseren Umzug machen. Und ich meine, okay, wenn schon mal eine Idee von ihm kommt, dann let's do it. Zum Beispiel so Familie, ich weiß, die hätten alle kein Problem damit, aber ich will das nicht. Also meine beste Freundin und so weiter, das sind halt Leute, die, ich weiß nicht, wenn ich die jetzt da, ich will nicht, dass jetzt irgendjemand auf der Straße erkannt wird oder dass irgendwas Negatives mitbekommt oder dass dann jemand sagt, boah, wie schaut denn die aus? Also ich will einfach die Leute da gewissermaßen ein bisschen schützen und ich glaube, das sind so meine Grenzen, aber ich finde es dann immer spannend, wie das bei meinen Kollegen und Kolleginnen ist. Wovor machst du eigentlich du halt?
Genau,
das
wollte ich
dich auch jetzt sagen. Meine Grenze. Ja, ich halte das ungefähr so auch wie der Michi, dass ich da sage, so, das ist die Trennlinie bei mir und bei meinem Hund, der hängt mit.
Ja,
der hat kein Mitspracherecht, der ist einfach zu süß.
Super,
der ist muss süß. Sein Gesicht in die Kamera halten, aber sonst ich schaue, dass ich schon, ich teile, wenn ich schöne Fotos habe, dann teile ich die schon gern, aber ich probiere wirklich da auch sehr, sehr am Grat zu wandeln und zu zeigen, was mich beschäftigt natürlich auch irgendwo und was ich wichtig finde und schön finde und teilenswert, aber auch einfach nicht zu viel. Also einfach wirklich zu schauen, so wenn wirklich viele andere Leute mit drin hängen, eben Familie und auch viel Freunde. Ich finde, das ist das größte Kompliment übrigens, wenn die Leute sagen, das klafft nicht viel auseinander, was du gerade vorher zu Michi gesagt hast. Und das ist das Schönste, was man kriegen kann, finde ich, wenn man echt ist, wenn man authentisch und real ist. Und das zweitschönste Kompliment ist, wenn Freunde mir sagen, wenn ich jetzt dich nicht kennen würde auf Social Media, würde ich gar nicht wissen, dass du Bloggerin bist. Ah. Weil ich nehme mein Handy bewusst, wenn ich Freunde treffe oder sowas, versuche ich wirklich, außer die sind auch irgendwie Instagrammer oder so, da versuche ich aber wirklich, das Handy nicht in die Hand zu nehmen, weil das hat dann nichts, das ist privat und das möchte ich im Moment sein und das möchte ich genießen. Und deswegen, das ist so für mich so ein bisschen die Trennlinie, dazu sagen, so das ist jetzt einfach ein schöner, netter Abend unter Freunden und dann setzt man uns hin und dann trinkt man ein Glas Wein und dann ist der vorbei und dann kann ich arbeiten oder kann ich was machen.
Das finde ich aber eigentlich sehr clever. Finde ich eine gute Trennung. Wie handhabst du es, wenn du zum Beispiel, es gab ja eine Zeit vor Corona, Fun Fact, und da waren wir alle...
Echt? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja. Und da waren wir ja manchmal so, sei das jetzt in einem Restaurant, auf einem Konzert. Und hast du das, wenn du da jetzt darüber was gepostet hast, dass du zum Beispiel in einem Café bist, das passiert ja. Also ich zumindest habe das gern gemacht. Hast du dann gewartet? Bis du wieder weg warst? Verstehst du, wie man? Weil es gibt ja dann diese crazy Alina-Fans, die dann plötzlich auftauchen und sagen...
Zum Glück gibt es da nicht so krass viel.
Das gibt sie bestimmt. Das kriegt man noch nicht so mit.
Oh Gott, Michi.
Hast du das immer als live berichtet oder nicht?
Ich habe tatsächlich oft dann nach, oder das mache ich immer noch, dass ich dann nachposte, weil ich habe so einen kleinen inneren Monk in mir. Ich bin so ein bisschen Perfektionistin und wenn dann irgendwas nicht, möchte ich vielleicht noch was irgendwie drehen und so wie du mit deinen kleinen Ausschnitten und sowas. Man möchte es ein bisschen bearbeiten und aufhübschen. Ja. Man zeigt dir die beste Version. Also ich mache das dann meistens tatsächlich nicht direkt in dem Moment, aber jetzt, wo du das sagst, wahrscheinlich irgendwo auch unterbewusst vielleicht deswegen.
Ist auch eine Form von Privatsphäre, das muss ja nicht jeder sofort wissen. Ich habe eine Zeit lang das immer versetzt gemacht, einen Tag danach. Nur das hat dann immer den Nachteil, dass Leute halt sagen, wir treffen uns in einer Viertelstunde, du bist in München, was soll das? Und immer, das war gestern, jetzt bin ich heute wieder da. Also das habe ich dann auch wieder aufgehört. Ja, aber auf das muss man. Aber deine Stories, muss ich sagen, sind auch sehr schön. Man merkt, dass die durchdesignt sind, das ist sehr ästhetisch und dass du das jetzt nicht in der Sekunde rausschießt, wo du es erlebst, hätte man eigentlich denken können. Dafür schaut es einfach zu gut aus.
Also, na, danke. Aber ich würde es gerne noch schneller am Leben machen, weil ich finde eben, das ist immer das Wichtige, authentisch sein. Also, wenn mir was gefällt, dann raus damit. Wenn ich einen Gedanken habe, dann jetzt lieber jetzt als später. Weil
Insta hast du sofort.
Michi, das war jetzt gescheit. Aber du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, das habe ich nämlich auch mal. Das hebe ich mir jetzt ein bisschen auf, diese Geschichte für Quatsch. Ja. Raus und weg. Aber wisst ihr was, ich glaube, was eine Grenze ist? Also bei mir, das habe ich mir jetzt überlegt, des Effekts wegen nichts zu zeigen. Also auch des Effekts wegen zum Beispiel keine Familie zu zeigen oder so etwas. Aber sehr wohl, ich habe ja diese neue Familie, sehr wohl zeige ich sie einfach, wenn das ein Moment ist, wenn es schön ist, wenn es einen Sinn ergibt, das erzähle ich, das mache ich. Aber jetzt, ich habe nicht das Bedürfnis, zum Beispiel mein Leben ununterbrochen zu posten, was ich tue oder so etwas. 0,0, ganz im Gegenteil. Also ich poste ja auch tagelang nichts, weil ich einfach, wenn ich sitze und schreibe, was soll ich posten? Ich sitze und schreibe, hallo. Ja, gut, ja, ich weiß, das ist nett. Da vergesse ich dann auch drauf oder ja, so klar, etwas und die Leute sind mir nicht böse. Also was soll's das? Wenn, dann soll es was sein. Und dann versuche ich ja auch wirklich immer so eine kleine Geschichte wirklich mit 4, 5, 6 Bildern zusammenzukriegen, dass das irgendeinen Bogen ergibt. Aber da sage ich zum Beispiel Freunde, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, Freundinnen, Freunde oder Begegnungen mit ihnen zu posten. Wenn sich aber etwas ergibt oder wenn irgendetwas, weißt du, was Größeres drüber steht, wo ich sage, das möchte ich gern erzählen, das tue ich schon.
Okay.
Aber das ist was Spezielles. Aber nicht, wir sind zusammen, ich bin ihnen begegnet oder sowas. Das halte ich für absolut unnotwendig. Also ist jedenfalls nicht meins.
Ja, und vielleicht, ich meine, die Leute wissen ja, was sie von dir sehen wollen. Ich glaube, wenn du jetzt zu sehr den Cast ausweitest und sagst, das ist die Baby, das ist die Sarah, da gehen wir brunchen, das ist
wirklich nicht zu passen. Ja. Und was ich nicht poste, ist, wenn es mir nicht gut geht.
Ja.
weil ich auch einfach sage, das ist meine Sache und damit komme ich zurecht. Mir wird dann immer vorgeworfen, ich poste nur fröhliche Sachen. Ja, bewusst, weil das will ich in die Welt bringen.
Aber was du schon machst, ist, du sagst dann halt später, Monate, Jahre später, dass es halt Zeiten gab, wo es dir nicht gut ging. Also du verheimlichst ja nicht, dass das Leben nicht nur
fort. Aber dann erzähle ich, wie ich damit umgegangen bin oder was ich gelernt habe. Weil das sage ich wiederum, genau so ist es. Aber jetzt im Moment sage ich immer, das geht mich was an oder meine engste Umgebung.
Das mache ich eigentlich auch nicht, wenn ich jetzt so genau darüber nachdenke, wenn ich jetzt so einen richtig scheiß Tag hätte, es sei denn, es ist lustig, dass jetzt heute alles schief geht, dann ja, aber wenn es mir einfach wirklich authentisch nicht gut geht, würde ich es nicht sagen. Machst du das auch so?
Ja, weil irgendwie ich denke mir dann immer so, bei vielen Sachen, wo ist der Mehrwert? Ich meine, ich poste auch schöne Blumen und schönes Essen, das ist jetzt auch immer Mehrwert, fraglich manchmal, ja, aber Ästhetik ist auch ein Mehrwert, finde ich.
Und Freude ist ein Mehrwert.
Ablenkung, Freude, Lebensfreude, deshalb positive Gefühle. Man muss schon zeigen, eben wenn es einem nicht schlecht geht, aber ich finde den Punkt sehr schön, den du gebracht hast, dass man sagt, jetzt weiß ich, wieso es mir dann nicht gut ging und jetzt habe ich auch eine Lehre daraus gezogen und das kann ich euch wieder als Mehrwert mitgeben. Genau. Und nur zu sagen, so, hey, mir geht es halt einfach schlecht und dann ziehst du vielleicht jemand anderen noch so ein bisschen, dem es vielleicht auch nicht so gut. So, man muss irgendwann mal schauen, dass man das Positive, ich glaube, das haben so Optimisten ein bisschen, ich habe so das Gefühl, hier sind wir ein bisschen unter uns, wir Optimisten an sich. Man muss die Leute einfach irgendwo mal wieder, dann wieder nach oben nehmen, weil das Leben ist eh kompliziert und auch manchmal schwierig und verzwickt.
Ja.
Oder?
Ja.
Und dann einfach nur das so stehen zu lassen, mir geht's heute nicht gut. So, was will man damit erreichen?
Dass die Leute schreiben und sagen, ei, bald wieder gut.
Ja. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Also womit ich mir schwer tut, das ist auch so ein bisschen etwas, nicht schwer, aber sowas, was du auch vorher gesagt hast, Fragen, die dann kommen, so Lebensfragen, die dann kommen. Jetzt schreibe ich Bücher über Lebensfreude und so weiter. Also zu manchen Dingen kann ich ja auch was sagen. Aber bei vielen ist es so, dass ich sage, das ist zu kurz. Also da in dieser Nachricht was zu sagen, das versuche ich dann auch auszudrücken. Und es gibt auch Dinge, wo ich die Linie ziehe, wo ich bitte sage, bitte wende dich an eine Kummernummer oder sonst irgendwo aus.
Bekommst du da viele Nachrichten in die Richtung, so
zum
hilf
Glück
mir
nicht
weiter?
Viele, zum Glück, also die so dramatisch sind, 10 im Jahr.
Okay.
Also das ist zum Glück.
Ja.
Aber da sage ich Hände weg, sofort, also an professionelle Stellen, da sage ich sonst nichts dazu. Mhm. Und sonst kriege ich schon sehr, sehr viele Fragen. Auch ich habe mich getrennt oder wir haben uns getrennt, aber ich möchte zurück, was soll ich tun? Ich will mich jetzt nicht lustig drüber machen.
Ja.
Und manchmal fällt mir auch was dazu ein, dann schreibe ich ein paar Zeilen dazu. Thema Trauer, jemanden verloren haben und so, da kriege ich auch etliches dazu. Sehr, sehr viel kriege ich zum Thema Schreiben, aber da habe ich am YouTube-Kanal eben die Videos stehen, die kann man sich anschauen. Und ja, und da kommen ja so Dinge wie, ich habe jetzt vor, ein Buch zu schreiben, kannst du mir sagen, in welchem Verlag ich es rausbringen soll?
Hast du eine Idee für mich?
Ja, genau. Ungefähr solche Sachen kommen ja wirklich. Da denke ich mir dann oft, wie bitte?
Ja.
Also, das kann es ja nicht geben. Aber jetzt möchte ich euch was erzählen, das ist mir eingefallen. Weil ihr vorher gesagt habt, die Leute wollen immer mehr. Und ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich daran, genau dieses immer mehr nicht zu befriedigen, sondern immer genug zurückzuhalten, sodass es auch ein bisschen mysteriös wird. Und da gab es diese Geschichten von der Tante Jolesch. Das war also ein Buch. Und da war die Tante Jolesch hat das beste Krautfleisch der Welt gekocht. Und alle wollten das Rezept. Und sie hat es nie gegeben. Und schließlich lag sie am Totenbett. Und eine Nichte hat sich getraut, zu ihr hinzugehen und sagt, Tante, wir wissen nicht, wie lange du noch unter uns bist. Kannst du uns endlich verraten, warum dein Krautfleisch das Beste war? Und dann sagt die Tante Jolesch drauf, ich habe immer ein bisschen zu wenig gemacht.
Ja,
das ist so gut.
Wenn man sie dran überisst, ist es nicht gut. Das ist eine gute Metapher fürs Influencer-Dasein. Es gibt diese Leute, die machen eine einstündige Story am Tag und denken so, na.
Manchmal ganz schön, wenn man es gerade braucht, aber jeden Tag
dann
manchmal wieder ist Übersättigung.
Wenn es jeden Tag ist.
Ja.
Na, zu diesem Thema Privatsphäre habe ich persönlich,
einen
Durchblick.
Ich, Thomas, auch.
Ich habe einiges gelernt.
Und dein Podcast. Jetzt sagst du uns, wie heißt dein Podcast?
Stimmt, das müssen wir jetzt noch am Ende hier noch droppen, weil lustigerweise mein Podcast-Partner, ich habe einen Partner in Crime, war sogar schon bei euch zu Gast, der liebe Jan Pöltner.
Ja, natürlich.
Genau, von 1000 Things macht er auch und hat schon, glaube ich, 2 Folgen bei euch geschafft. Mhm. Und unser Podcast heißt Radiogesichter. Und er hat nämlich damals, ich habe es mir natürlich angehört, sträflich vernachlässigt, ich glaube, er hat nicht gesagt, dass er auch einen Podcast hat oder mit mir oder irgendwas war da vergessen. In dieser Stelle möchte ich sagen, ich liebe ihn heiß, ich liebe unseren Podcast auch sehr, unser kleines Projekt, unser kleines unter Anführungszeichen Corona-Projekt, Radiogesichter auch überall zu finden, ist bisschen politisch blabern. Einfach witzig, einfach nur lustig zum Reinen. Mag ich auch sehr gerne. Also hat mich sehr gefreut, heute mit euch hier
aufnehmen. Moment, Instagram, findet man dich auf?
Frankly Alina.
Genau. Frankly Alina.
Genau. Frankly heißt ja auch auf Englisch ehrlich gesagt, wo wir dann wieder den Kreis gut schließen können.
Oh, hervorragend! Also, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, aber wir hören und sehen uns sicher wieder. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr uns schreiben wollt, auf Instagram am allerbesten eine Nachricht schicken, auch Themenvorschläge, alles sehr, sehr gerne. Und natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr ihn bewerten könnt, dann bitte tut auch das oder schickt ihn sogar euren Freundinnen und Freunden zu, wenn was Interessantes drinnen sein kann. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Baba.